Easy Cheesy Digital. Digitale Snacks leicht verdaulich. Der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast aus der Reihe Easy Cheesy Digital. Ich freue mich sehr, heute Simon Hierländer von der Universität Salzburg bei uns begrüßen zu dürfen. Er arbeitet im Bereich KI und leitet im Rahmen des IDA Labs ein Forschungsteam. Hallo Simon, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Simon, wie üblich zu Beginn würde ich dich bitten, dass du dich kurz selber ein wenig vorstellst.
Sehr gerne. Also mein Name ist Simon Hierländer, wie schon gesagt wurde, und ich bin im KI-Forschungsbereich tätig. Ich leite ein Forschungsteam im Bereich bestärkendes Lernen, was wir dann noch ein bisschen eingehen werden im späteren Verlauf. Ursprünglich habe ich Physik studiert und habe mehrere Jahre am CERN gearbeitet, wo ich KI entdecken durfte. Wir haben angefangen, bestimmte große Maschinen mit Hilfe von KI, im speziellen Reinforcement Learning, zu optimieren und haben sehr gute Resultate erzielt. Und daraufhin hatte ich sehr große Lust, tiefer in dieses Thema einzutauchen, und das habe ich auch gemacht und bin mittlerweile schon einige Jahre im Bereich KI tätig.
In unserem Vorgespräch war ja auch das Thema einerseits bestärkendes Lernen. Da wäre es ganz interessant, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, was das überhaupt ist. Andererseits aber auch die Zusammenarbeit, deine tägliche Zusammenarbeit mit Unternehmen. Auch da wäre es ganz interessant, mehr darüber zu hören, wie bestärkendes Lernen in Unternehmen Anwendung findet.
Sehr gerne. Es ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Wir wissen, dass KI jetzt mittlerweile in aller Munde angekommen ist. Seit ein paar Jahren, seit ChatGPT herauskam, ist es nicht mehr wegzudenken. Wir sehen sehr viele Entwicklungen, wir sehen sehr viele Vorstellungen, was möglich ist, was nicht möglich ist. Im IDA Lab, in dem ich arbeite, haben wir uns vorgenommen, mit Unternehmen gemeinsam Themen zu erforschen im Bereich Data Science, Statistik und künstliche Intelligenz. Bestärkendes Lernen ist wahrscheinlich ein bisschen Zukunftsmusik nach wie vor. Man sieht aber immer besser, dass es in diese Richtung geht. Wir haben vielerlei Kollaborationen mit Unternehmen. Das reicht von wirklich ganz klassischen statistischen Lösungen bis zu Ideen zu vollautomatisierten Systemen. Und das bestärkende Lernen ist ein Themenfeld, das im Kern versucht, das Problem zu lösen, wie lernt man gute Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen? Wie lernt man gute Entscheidungssequenzen unter Unsicherheit zu treffen? Und das wiederum bedeutet, dass es Riesenpotenzial gibt, wenn man dieses Problem löst, für alle Anwendungen, die man sich vorstellen kann. Weil das ist ein bisschen der Kern, um das sich die Dinge drehen im Leben vermutlich. Wie kann ich es schaffen, mein Ziel einfacher zu erreichen, besser zu erreichen. Und das versucht man algorithmisch mit Reinforcement Learning zu machen. Die Funktionalität ist, dass man, wenn man das vergleicht mit anderen sehr gängigen Methoden der KI, das würde in der Fachsprache derzeit eher Machine Learning heißen, also maschinelles Lernen. Wir haben Algorithmen, die aus Daten lernen, aus Datenmuster erkennen und wir dann mit Hilfe dieser Algorithmen bestimmte Dinge schneller erledigen können. Das sollte das Ziel sein. Reinforcement Learning geht ein bisschen über das Mustererkennen hinaus. Wir können das vielleicht mit dem größten Gegenspieler zu Reinforcement Learning vergleichen. Das ist das überwachte Lernen, das Supervised Learning, wo wir ganz klar vorgeben, was zu tun ist am Ende. Wir haben zum Beispiel Labels für Bilder. Wir wollen ein Klassifizierungsproblem lösen. Wir haben Bilder von Katzen, wir haben Bilder von Hunden. Wir wissen genau, was ist eine Katze, was ist ein Hund. Die Arbeit ist jetzt, dass wir diese Bilder kennzeichnen. Wir sagen, das ist eine Katze, das ist ein Hund, das ist ein Hund, das ist eine Katze. Und das übergeben wir dem Algorithmus und der findet die Muster innerhalb der Bilder selbstständig, um zu unterscheiden, was ist eine Katze und was ist ein Hund. Das heißt, die Hauptarbeit ist das Bezeichnen der Bilder. Wir müssen aber uns nicht mehr darum kümmern, wie genau muss ich jetzt unterscheiden innerhalb eines Bildes. Das wäre das sogenannte überwachte Lernen, das auch in ChatGPT bis zu einem Großteil drinsteckt. Dort versuchen wir vorherzusagen, was ist das nächste Wort innerhalb von einem Kontext? Was ist das wahrscheinlichste Wort, das dann kommt? Und somit können wir auch schon sehr, sehr interessante und komplexe Dinge lösen. Das bestärkende Lernen hingehend geht ein bisschen darüber hinaus, indem wir nur mehr vorgeben, was ist eine gute Entscheidung, was ist eine schlechte Entscheidung, beziehungsweise sagen, was für ein Ziel wollen wir erreichen. Und der Algorithmus lernt dann über eine Vielzahl an Trial and Error Versuchen, dieses Ziel zu erreichen. Im besten Fall komplett autonom. Wir konkretisieren es vielleicht am Beispiel von dem Spiel Schach. Dort wissen wir ganz genau, ich will gewinnen. Ich weiß, was für ein Ziel zu erreichen ist, aber ich weiß nicht, wie man gut Schach spielt. Der Algorithmus würde jetzt eine Belohnung bekommen am Ende, wenn er das Spiel richtig spielt und vielleicht keine Belohnung, wenn er verliert, eine Bestrafung. Und so würde er sehr, sehr gute Strategien entwickeln. Strategien, die weit über das hinausgehen, was der Mensch spielen kann. Also die besten Schachcomputer sind besser als der Mensch so oder so, aber dann kann man eben nur mehr innerhalb der Schachcomputer ein Ranking machen. Also das ist gemeint mit, was über das menschliche Denken ein bisschen hinausgeht. Ursprünglich kommt es aus der Psychologie, weil wir ein bestimmtes Verhalten durch eine Belohnung verstärken können. Das ist der Begriff des bestärkenden Lernens. Ja, also wenn wir das Verhalten von dem Hund verbessern wollen, der soll Platz machen, wenn ich sage Platz, der soll die Pfote geben, dann gebe ich ihm jedes Mal, wenn er das Verhalten richtig macht, eine Belohnung. Und das Ganze wird eben algorithmisch durch das bestärkende Lernen gemacht. Und damit kann man große Strategien ausrollen. Also das, der Unterschied zu Alternativen im Maschinen ist, dass man größere Ziele erreichen anfangen kann. Man kann Strategien ableiten und somit nicht mehr in einzelnen Schritten, sondern in wirklich Sequenzen von Handlungssträngen denken anfangen. Und das wird vermutlich auch das sein, was jetzt immer stärker kommt. Wir sehen jetzt, wir haben mit den Sprachmodellen eine gewisse Möglichkeit, sehr schnell einzelne Dinge zu generieren. Wir sind jetzt in der Phase seit 2 Jahren, wahrscheinlich 1,5, 2 Jahren, wo man anfängt, dass diese großen Sprachmodelle dann auch Aktionen setzen können. Das heißt, wir haben Agenten-Modi, nennt man das. Also der Begriff Agent ist der Begriff für einen Algorithmus, der selbstständig eine Aktion setzt. Auch im Reinforcement Learning spricht man von Agenten. Und ich kann im Agentenmodus nicht nur eine E-Mail verfassen, sondern auch eine E-Mail versenden lassen. Die sogenannte agentische KI, die jetzt sehr beliebt ist, die kann gewisse Handlungsabläufe automatisiert durchführen. Die kann auch mit einer gewissen Selbstreflexion weiter nach vorne kommen. Da gibt es sehr interessante Prozesse, die da mitspielen, aber man kann dem Computer ein bisschen beim Denken zuschauen. Das ist ein bisschen wie das Reasoning, wo man diese Reasoning-Modelle, die jetzt auch in den großen Sprachmodellen drinstecken, den Gedankengang sieht. Und das geht so ein bisschen in diese Richtung des strategischen Ausrollens von größeren Ideen. Ja, ich glaube, das wird kommen, das ist da, es ist nicht einfach, es gibt viele Stolpersteine, es ist kein einfaches Problem, das wir attackieren, aber es hat enormes Potenzial. Und das heißt, wir kommen aus dem Prozessmanagement heraus und gehen wirklich ins Management, in die höchste Ebene und können anfangen, ganz andere Spiele zu spielen.
Kannst du uns da aus dem unternehmerischen Kontext heraus irgendwie ein Beispiel geben?
Das ist die Zukunftsmusik. Die Unternehmen fangen an, sehr stark mit solchen Tools zu arbeiten. Was wir sehen, ist, dass Sprachmodelle immer besser eingebunden werden, dass wir gewisse Domänenaspekte sehr gut anfangen können, in diese Sprachmodelle einzuarbeiten, dass firmeninterne Chatbots erstellt werden, die uns sehr gezielt durch unternehmensspezifisches Wissen führen können zum Beispiel oder auch einen Kunden sehr schnell zur Beantwortung der Frage führen können, automatisiert. Das ist da. Der nächste Schritt ist erst im Kommen, aber auch immer stärker zu sehen, dass im Hintergrund die Produkte, zumindest die digitalen Produkte, erstellt werden können. Bis zu einem gewissen Grad autonom, dass gewisse Strukturen ausgerollt werden und wir dann vielleicht sogar eine Ich mache es konkret an einem Beispiel, eine kundenspezifische Webpage innerhalb kürzester Zeit erstellen können, ja, in der mehrere Entscheidungsschritte drin sind und das wird dann ausgerollt und am Ende haben wir ein relativ brauchbares Ergebnis in einer sehr kurzen Zeit. Aber grundsätzlich habe ich tagtäglich mit Unternehmen zu tun und unsere Vision, die Vision vom IDELAB, intelligente Datenanalyse, war, dass wir aus dem Elfenbeinturm herauskommen als Universität und direkt mit den lokalen Unternehmen anfangen zu interagieren auf einem sehr guten Niveau. Wir versuchen, Probleme der Unternehmen zu lösen und als Feedback bekommen wir sehr spannende Grundlagenforschungsfragen. Also das ist angewandte Grundlagenforschung, das ist keine Utopie, sondern es ist was sehr spannend ist und womit sehr viel erreicht werden kann. Und dann sieht man auch sehr gut, wo Unternehmen stehen, beziehungsweise wo auch die Wissenschaft steht, wo die KI tatsächlich steht, ohne Hype rundherum. Und man kann da ganz gezielt gemeinsam vorgehen und sich anschauen, was ist denn die beste Lösung für einen bestimmten Fall, die wir derzeit kennen, und das auch ausrollen. Ja, und das ist sehr oft klassische Statistik, die sehr weit kommt, wo ein Unternehmen sagt, ich möchte jetzt unbedingt KI haben, und am Ende kann man gemeinsam klarstellen, das ist viel besser lösbar mit etwas, was wir auch viel besser verstehen. Ja, dass man eben diese Fehlwahrnehmungen ein bisschen ausräumt. Ja, es kann aber natürlich auch sein, dass mit Hilfe von KI ganz neue Lösungswege beschritten werden können. Auch das haben wir, wo mit geringen Datenmengen und einer Erweiterung mit Hilfe von einem großen Sprachmodell Modelle trainieren kann, die man vorher nicht trainieren konnte. Ja, und am Ende einen Chatbot hat, der bestimmte Dinge macht, die man sich nicht zu träumen erhoffte von vor ein paar Jahren noch. Also da ist sehr, sehr viel Entwicklung.
Bei deiner Zusammenarbeit mit den Unternehmen, wie sieht es mit Unternehmensgrößen aus? Sind das derzeit eher Themen, wo bei den Großen noch Stand finden oder bis wie weit in Richtung Mittelstand geht das?
Ja, die Ursprungsidee war, dass wir kleinen und mittelständischen Unternehmen das Know-how bringen und somit eine Win-Win-Situation entsteht, dass das Land Österreich und vor allem der Standort Salzburg eine tiefere Expertise in diesen Bereichen entwickeln kann, Statistik, Datenwissenschaft und künstliche Intelligenz in der Unternehmensstruktur. Es hat sich aber herausgestellt, dass nicht die Kleinen unbedingt profitieren, sondern eher die Größeren, weil die Infrastruktur gegeben ist, weil das Know-how seitens der Unternehmen gegeben ist und weil auch die Problemstellungen gegeben sind. Natürlich ist es ein großes Anliegen, nach wie vor mit kleinen Unternehmen zu arbeiten und ins Gespräch zu kommen. Aber das ist eine Aufklärungsarbeit mehr, als dass man dort wirklich sofort loslegen kann. Es gibt Beispiele, wo das funktioniert hat. Es gab Beispiele, wo die Struktur da war, wo man tatsächlich auch mit relativ einfachen Mitteln was erreichen konnte. Meistens ist das in Verbindung mit Förderungen. Das heißt, es gibt zum Glück Förderungen für die ganz Kleinen und man hat ein bisschen einen Raum, um sich gemeinsam diesem Problem zu widmen, sonst würde es ja eh nicht gehen, weil ein KMU oder ein Kleinstunternehmen kann sich nicht leisten, dass man sich einmal 2-3 Monate irgendein Problem in der Tiefe anschaut mit einem Experten. Ja, das ist so die Schwierigkeit. Die sind zu klein, die sind sehr schnelllebig und müssen einfach schauen, dass sie möglichst schnell weiterkommen. Also da ist so ein bisschen die Diskrepanz, die man braucht. Also man braucht Zeit, um ein Problem gut zu lösen und meistens haben die diese Zeit nicht unbedingt. Ja, aber wir sind dran. Also es gibt ja im DH West Miete-Expert-Strukturen, wo man sich einmal erkundigen kann als KMU, was ist denn eigentlich KI? Was könnte ich machen? Wie schaut es aus mit meinem Unternehmen? Habe ich überhaupt irgendwas irgendwann davon? Und man kann auch selbst Schulungen machen, wenn man sich ein bisschen vertiefen will. Diese Arbeiten sind da. Man versucht da tatsächlich voranzukommen. Und ich bin der Überzeugung, dass das mehr Aufklärungsarbeit ist als Technologieproblematik. Man muss einfach die Barriere reduzieren und auch die Optionen aufzeigen. Und dann kann man etwas erreichen. Aber es ist kein einfacher Weg.
Wird es deiner Einschätzung nach irgendwann auch aufgrund technischer Änderungen, Verbesserungen, Optimierungen eine Senkung der Barriere geben, dass das auch für die Kleineren irgendwann eine völlig normale Sache sein wird?
Das sehen wir tatsächlich auch. Also die Senkung der Barriere, wenn wir uns anschauen, 2022 ist ChatGPT auf den Markt gekommen, die erfolgreichste Nutzeranwendung, die es jemals gegeben hat, weil es so eine Senkung der Barriere war. Du kannst mit natürlicher Sprache jegliche Antworten dir holen. Und das ist definitiv eine Senkung der Barriere. Der zweite Schritt ist jetzt, dass man von der enzyklopädischen Antwort dahin geht, dass man Aktionen setzt und dass man dann daraus eine Kette anfängt zu bauen. Und diese Tools existieren bereits. Wir sehen sie und man kann, wie schon gesagt, zum Beispiel eine Homepage gestalten mit ein paar Begriffen. Ja. Man muss sich dem nur widmen einmal und dann sieht man, wie niedrig die Barriere ist. Es ist nicht perfekt. Man muss immer noch ein bisschen wissen, was man tut oder nacharbeiten. Aber das gab es noch nie. Also barrierefrei, aber der Zugang zur digitalen Welt in meinen Augen noch nie, zumindest bei uns. Um es noch mehr zu konkretisieren unterwegs, also wie gesagt, 2022 ist noch nicht so weit weg, aber trotzdem ist innerhalb der letzten Jahre so viel passiert dahingehend. Und ich nutze es auch in meiner alltäglichen Arbeit. Ich kann ganz andere Problemklassen adressieren, weil es ein bisschen einfacher wurde. Ja. Für mich ist es mehr eine Beschleunigung des Arbeitsprozesses, weil ich sehr viel Zeit damit verwendet habe, gut programmieren zu lernen seinerzeit. Ich weiß einfach, wohin ich will und kann dann wesentlich schneller dorthin gehen. Aber es gibt das sogenannte Vibe-Coding, wo jemand relativ wenig Ahnung hat, aber trotzdem schon bestimmte Themen damit adressieren kann. Und das ist absolut faszinierend, ja, dass man das machen kann, dass wir in dieser Zeit leben, dass wir auch aus unserem Bereich ein bisschen heraus können. Wir können ja mit diesen Tools nicht nur schneller eine Webpage erstellen, wir können uns auch Informationen holen in einer interaktiven Art und Weise. Also eins der ersten Dinge, das ich gemacht habe, als ChatGPT ein bisschen besser wurde, ist, ich habe ein Lehrbuch hochgeladen und habe Fragen an dieses Lehrbuch gestellt. Und das war eine faszinierende Erfahrung, dass es nicht mehr, wo, auf welcher Seite steht was und wie ist das, sondern ist das wirklich so, Fragen stellen zu können. Ja, das ist schon... Das war sehr beeindruckend. Also da kann man wirklich aus seinem Denkbereich ein bisschen hinaustreten, aus seiner Expertise ein bisschen hinaus, ein bisschen weiterdenken, interdisziplinärer denken anfangen. Das ist sehr faszinierend. Ja. Und ich glaube, dass das den KMUs auch wahnsinnig zugutekommt.
Es einfach neue Chancen eröffnet, oder?
Genau, indem man neue Chancen evaluieren kann, relativ schnell seinen Horizont relativ schnell erweitern kann und konkrete Fragen beantwortet bekommt. Man muss nicht mehr stundenlang recherchieren, wie ist das eigentlich, sondern man kann ein Sprachmodell hernehmen und kann sagen, durchforst bitte das Internet und gib mir ein bisschen einen Überblick, was jetzt gerade in gewissen Bereichen wichtig ist. Und das wird gemacht. Ja, man erspart sich einfach sehr, sehr viel Zeit und kann sich tatsächlich, und das ist auch so ein bisschen der Traum immer gewesen von mir, dem tatsächlichen Problem widmen anfangen und ist nicht mit dem Werkzeug beschäftigt, unnötigerweise unterwegs und verliert eigentlich viel an Momentum.
Das sind doch sehr positive Aussichten. Da könnten wir jetzt noch einiges vertiefen. Wir kommen aber so schön langsam ans Ende unserer Zeit und immer wenn man mit einem KI-Experten zu tun hat und selber Europäer ist, kommt natürlich noch eine Frage ins Spiel. Das heißt immer wieder, Europa habe dieses und jenes vielleicht etwas verschlafen. Was wäre denn deine Einschätzung dazu? Haben wir die KI verschlafen oder kann man das so nicht sehen?
Ich glaube, man kann es so nicht sehen. KI verschlafen, das würde heißen, dass es die KI schon gibt, die perfekt funktioniert in gewisser Hinsicht. Das wissen wir, ist nicht so. Es gibt viele Probleme, die wir haben mit der derzeitigen KI. Wir sehen auch gewisse Tendenzen, dass derzeitige Herangehen nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann. Es gibt einen Plateau-Effekt. Die Modelle werden vielleicht ein bisschen geschickter, aber diese großen Sprünge sieht man derzeit nicht. Und es ist ja so, dass gerade dieser Fortschritt wieder viele neue Möglichkeiten eröffnet. Und wenn man sich da verblenden lässt und in eine passive Rolle verfällt, dann sieht man gar nicht, was eigentlich zu tun wäre. Und die Forschungslandschaft in Europa ist sehr tief. Wir haben ein sehr tief verwurzeltes Wissen und das ist eine der größten Schwächen der KI, dass sie zwar großflächig und statistisch relativ gut liegt, aber wir können uns einfach nicht verlassen auf viele Dinge. Und viele Dinge brauchen dieses tiefe menschliche Wissen, damit man diese Problemstellen adressieren kann. Das kann Europa mit Sicherheit bieten. Man muss natürlich handlungsaktiv werden, wenn es das Wort überhaupt gibt. Also man darf nicht in diesen passiven Zustand verharren, sondern man muss ganz klar strukturiert versuchen, Geld in die Hand zu nehmen, Strategien zu entwickeln und sich dem Problem zu stellen. Das wäre sehr schön. Also es gab die Idee von einem CERN für KI in Europa von der von der Leyen vor 2 Jahren, glaube ich, hat sie das gesagt. Ich habe das auch mal gesagt in einer Präsentation weit vor der von der Leyen-Aussage, weil ich auch davon träume, dass man das baut. Aber das wäre ein Weg, der sehr wichtig ist. Also da ist noch gar nichts gesagt, nur weil die Tech-Giganten mehr Ressourcen haben und größere Modelle laufen lassen können. Der Mechanismus hinter den Modellen, der ist ja eben noch nicht komplett erforscht. Und darum ging es eigentlich, dass man sich dem ein bisschen stärker widmet und nicht nur dieser Inszenierung unterliegt, die da stattfindet. Und was wir jetzt gerade sehen, ist, dass China und die USA sich dieses Gigantenrennen, also gemeinsam aufzeigen. Wir wissen in etwa, dass die USA ein bisschen vor China liegt, wie auch immer man das misst. Sie haben einfach die besten Produkte, größtenteils derzeit zumindest die besten Mainstream-Produkte im Bereich KI zu bieten. China ist aber nicht weit entfernt. Und wenn wir uns erinnern, Anfang des Jahres kam DeepSeek auf die Bildoberfläche. Und das war so ein Erdbeben in der KI-Landschaft, weil USA stand als Weltmacht da. Keiner traute sich irgendwie da, sich dagegen aufzulehnen, weil das war klar, OpenAI hat die besten Modelle und Google ist nicht weit dahinter und Amazon. Und dann kam da eine chinesische Firma, die es einfach cleverer gemacht hat. Bestimmte Dinge zumindest. Sie haben viel behauptet, das wissen wir. Und viele Dinge haben sich dann herausgestellt, sind doch nicht so einfach. Also wie zum Beispiel, dass sie viel effizienter sind. Sie sind effizienter, nicht so viel, wie es gesagt wurde. Aber zumindest hat es gezeigt, dass da noch sehr, sehr viel an Potenzial drin steckt. Und was DeepSeek gesagt hat, ist, naja, wir haben uns der Methodik gewidmet. Wir haben nicht mehr Daten genommen und größere Rechenzentren, sondern wir haben uns angeschaut, wie machen wir es besser. Mhm. Und genau das ist das, worum es eigentlich geht. Die Art und Weise, wie Probleme gelöst werden, ist dann entscheidend, wie gut die Lösung ist. Da sind wir noch weit nicht aus dem Rennen. Also das ist vielleicht eine wirtschaftliche Sache, aber sicher keine wissenschaftliche.
Das ist ja an und für sich ein sehr schöner, positiver Schluss. Die ganze Geschichte ist ongoing, die Entwicklung läuft noch und da wird es noch viele Chancen geben und wir hoffen natürlich alle, dass sie genutzt werden und zumindest schon mal du in deiner täglichen Arbeit leistest sicher einen Beitrag dazu.
Das stimmt und man darf eben nicht passiv werden, man muss aktiv verstehen, dass das, was passiert, unser Zutun ist. Also wir schaffen die Welt, in der wir leben, zu einem größten Teil. Und vor allem schaffen wir die digitale Welt. Also das ist ein Menschenprodukt mit Sicherheit. Und die KI ist auch ein Menschenprodukt. Die ist nicht für sich selbst dastehend, sondern das ist das, was wir entwickeln. Und die verfolgt die Ziele, die wir vorgeben derzeit noch. Ja, das heißt, KI ist das, was wir daraus machen, sage ich. Und deswegen bin ich auch aktiv in dem Bereich, weil ich was machen will und ich freue mich auch über jeden, der sich dem Thema widmet, ernsthaft widmet und keine passive Rolle übernimmt und einfach sagt, okay, das ist so furchtbar und das wird alles passieren und China und USA haben uns eh schon lange in der Hand, weil das ist genau das Falsche, was man tun kann. Ja? Weil dann wird es wirklich passieren.
Gefällt mir gut, der Ansatz. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich sage auch danke. Sehr spannende Themen.
Auf jeden Fall. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns wieder mal in einem anderen Podcast.
Sehr gerne.
Wenn wir drauf schauen, wie sich die Dinge so entwickelt haben. Danke nochmal. Genau. Schönen Tag noch.
Ja. Danke. Danke.
Gefördert im Rahmen des FFG-Programms Digital Innovation Hubs in Österreich vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.